Diese Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von
Kannst du es jetzt nochmal auf Klingonisch sagen?
Ja, ne, auf der Spätfilm.
Mal Prost und schön, dich zu sehen.
Hallo, na?
Siehst du mich eigentlich? Läuft die Kamera bei mir?
Nö.
Nee. Interessant. Nee. Jetzt? Jetzt.
Jetzt baut sich was auf, ja.
Hey.
Hallo.
Hallihallo. Was ist denn meine Mickey-Maus-Ohren oder was?
Nee, weil du ein Bier hast. Ich habe beim letzten Mal Whisky getrunken. Ich glaube, ich mache das wieder. Warte. Was ich noch sagen muss, unsere Internetverbindung, das ist immer so ein Problem. Im Moment läuft's gut. Mhm. Es kann aber sein, also das ist durchaus möglich, dass es dann einmal weg ist. Ich weiß nicht, was wir dann machen. Dann schreibe ich dir irgendwie über Handy oder so.
Ja, am besten
über
Skype-Chat. Sie kann ich noch nicht hören. Sie muss erst dann das Headset aufsetzen. Das ist ein Kabel, was ich nicht brauche.
Hallo.
So, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Hallo. Hallo?
Ah, okay.
Aber ich habe mir den Film jetzt nochmal reingezogen und eben gerade Teil 3, den ich ja, obwohl ich finde, dass der zweite ist echt gut, aber ich stehe irgendwie immer noch auf den dritten Teil, ich weiß nicht warum.
Matthias, weißt du, wie der Film ausgeht? Der Zahn des Korn, habe ich jetzt geschrieben.
Wie der ausgeht?
Ja.
Oh Gott, Moment, da muss ich was überlegen.
Spock stirbt.
Ah, du bist anscheinend auch sehr gut vorbereitet, Paula. Ich habe den halt gestern geguckt, was ist denn los mit mir? Jetzt ist der andere so in meinem Brain drin. Moment.
Dafür haben wir Space Seed geguckt, die Folge, in der Khan das erste Mal auftritt, so auf der Film basiert.
Naja, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft.
Du warst so enttäuscht, als wir dann dann
ich?
Ja, nee, als wir dann Star Trek 2 geguckt haben, warst du so enttäuscht.
Was ist denn los?
Ich habe gerade einen Schluck Whisky getrunken. Boah, Alter.
Ich dachte gerade, du kotzt oder du hast...
Ich dachte, ein Bauchkrämpf. Oh Gott, der kotzt wirklich.
Ich dachte auch, du
kommst so schlimm, kann doch nicht sein.
Kommt gleich eine Riesenblähung
oder so. Ich muss mir mal einen Stift holen.
Was, er holt sich einen Stift?
Ja,
jetzt piekst er sich einen Stift in den Hals.
Irgendwas, was ich gerade sagen wollte, als wir haben erst Space Seed geguckt und dann haben wir Star Trek 2 geguckt und dann warst du so enttäuscht, Paula, dass die so alt und nicht mehr so sexy sind wie in dem Film. Wobei ja Khan die ganze Zeit
der
mit,
schon,
einem,
ne?
mit so einem schönen, offenen Brust rumrennt. Wie besiegen sie denn Khan, Matthias? Wir schreiben es jetzt gerade die Sätze auf.
Ich, ehrlich gesagt, ich war kurz dann mal abgelenkt, dann habe ich mich auch gefragt, irgendwie dieser, der Showdown war irgendwie komisch. Ich,
da war doch
so schnell. Vor allem war der Film auch so kurz. Das war irgendwie so,
echt?
Zack, und dann war er schon vorbei.
So, ich lese es vor. Dank Kirks größerer Erfahrung kann die Enterprise die Reliant besiegen. Doch als der schwer verwundete Khan die Genesis-Welle aktiviert, um Kirk mit sich in den Tod zu reißen, kann nur die Selbstlosigkeit Spocks das Raumschiff und seine Besatzung retten. Er repariert.
Aber warum nochmal?
Der Reaktor überhitzt, also der Kern.
Aber der Kern, Moment, der Kern von diesem Genesis-Generator.
Nee, von der Enterprise, also quasi der Warpkern überhitzt. Und da Spock legt halt irgendwelche Hebel um ihn zu reparieren, damit die Enterprise rechtzeitig mit Warp-Geschwindigkeit aus der Explosion flüchten kann. Dabei stirbt Spock aufgrund der radioaktiven Strahlung des Reaktors. Er wird durch die Explosion der Genesis-Welle neu erschaffenen Planeten beigesetzt.
Sozusagen, er wird dann beerdigt in dem Torpedo.
Genau.
Und dann auf diesen Planeten geschossen.
Ja.
Wo es komisch, seltsamerweise eine Detonation gibt, aber die Kapsel ist unversehrt. Aber gut.
Ja, der kommt ja erst später, der Sarg. Da ist doch der Planet schon grün, oder?
Ja, nee,
ja, aber der wird abgeschossen, der fliegt in die Umlaufbahn rein, da gibt es so eine Detonationssequenz. Aber dann liegt er ja am Ende da. Das letzte
dachte,
Bild ist ja
der
wie, das,
Blitz
wie
so
der
auf,
Sarg sozusagen oder der Torpedo mit dem Sarg eben auf der Oberfläche des Planeten liegt, im Wald.
Das ist doch gar kein Torpedo, das ist doch der Sarg, der so aussieht.
Ja, der Sarg, aber der wird ja durch die Torpedo-Rohre abgefeuert, sozusagen.
Ja.
Ist dann auch die gleiche, vorher gibt es ja mal eine Einstellung, wo sie wirklich ein Torpedo da durchjagen und da ist auch die Kamera auf dem Torpedo montiert und da gibt es am Ende die gleiche Szene nochmal und dann ist es der Sarg von Spock.
Okay.
Außerdem muss ich von der letzten Folge noch aufklären, die Familie der Hunde unterscheidet sich in die beiden Dribus. Musst du?
Wieso habt ihr 101 Dalmatiner geguckt, oder was?
nein, ist so ein weiter Running Gag jetzt tatsächlich nur von mir, dass ich Fun Facts über den Mähnenwolf erzähle. Und dort hatten wir, dass der Mähnenwolf der größte Wildhund ist und dann hatten wir uns gewundert, was denn jetzt mit Hund und Wolf und so. Und jetzt habe ich da mal die Familienverhältnisse des Mähnenwolfs, muss ich entsprechend noch aufklären, von letzter Woche. Die Familie der Hunde unterscheidet sich in die Dribus, echte Füchse und echte Hunde. Echte Füchse sind auch Vulpini und echte Hunde Canini. Und sowohl die Wölfe als auch die Mähnenwölfe sind verschiedene Gattungen, die zum Tribus der Canini, also der echten Hunde gehören. Und jetzt, was wir Hunde nennen, unsere Haushunde wiederum, sind eine Untergattung der Wölfe. Also sind ja irgendwie alle von dem Wolf ab, stammen ja von dem ab. So. Also es gibt einmal die Bezeichnung Hund für die Tierfamilie, dann zwei verschiedene Tribus, einmal Füchse, einmal Hunde und bei den Hunden wieder Wölfe, Mähnenwölfe und unter den Wölfen dann immer Hunde, nicht?
Okay.
Die sind schon... komplizierte Familienverhältnisse.
Also Füchse sind schon Hunde, aber gehören nicht zu den Wolfsartigen.
Genau,
Hunden.
Wobei es auch unter den echten Hunden dann wieder irgendwie Fuchsarten gab. So. Also das ist echt verwirrend. Das heißt halt nur, die sind dann halt irgendwie mal irgendwann Füchse genannt worden, weil sie aussehen wie Füchse, sind aber genetisch näher mit den Hunden verwandt. So.
Okay.
Versteht er? Nicht?
Nö.
Du hattest ein Vorgeplänkel, Paula. Du wolltest nämlich irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer aufhetzen.
Also ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine DVD besessen.
Nehmen wir eigentlich schon auf?
Mhm. Ach so. Schon seit langem. Das schneide ich nachher alles schon zusammen.
Okay.
Also, die ganzen peinlichen Geständnisse, die du eben gemacht hast, die werden drinnen bleiben.
Peinlichen Geständnisse.
Wir haben doch gar nicht Hallo gesagt. Hallo.
Ja, das ist doch
immer erst später.
Wir blänkeln erst vor, dann kommt die Melodie und dann sagen wir Hallo.
Ach so.
Wir sind total hip-based. ich muss mir noch mein Bier holen. Jetzt frag
ich
mal,
jetzt trotzdem?
Genau, während ich mir
okay,
Bier hole,
also,
jetzt fragst du die Hörerinnen und Hörer.
So ist es, wenn man im Vaterschaftsurlaub ist und man sich
dann lässt man sich voll gehen. Also, vor Jahren habe ich mal eine DVD besessen mit einem Film drauf, der nicht in den deutschen Kinos lief. Ich glaube, das war irgendwie Anfang der 2000er Jahre, als der erschienen ist. Und der kam nicht ins Kino, der kam auch in den USA nicht ins Kino, weil es sich dabei in dem Film ging es um eine Atombombe in einem Flugzeug. Und weil die Zwillingstürme ja 2001 zusammengeflogen worden sind, wurde dieser Film aus Pietätsgründen halt nicht gezeigt. So, aber auf DVD gab's den. Und der war echt ganz lustig. Und ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß nicht mal, wer da mitspielt. Dem habe ich irgendwie schon vor Jahren angefangen, nach diesem Film zu suchen wieder. Oder auch nach dem Titel.
Es gibt auch so einen Sketch von Badesalz mit dem einen Film, wo der eine Schauspieler mitgespielt hat. Und dann
ja, ich weiß ja nicht mal einen Schauspieler.
Ja, die wissen das auch nicht.
Also, Sketch. Das waren schon Witz, irgendwie bekannte Gesichter. Ja. Aber da ging es um ein Auto, um ein Au-pair-Mädchen, um die Alligators, muss irgendwie eine Sportmannschaft sein, um zwei trottelige Gangster und um Britney Spears. Das weiß ich noch. Nee, wenn jemand.
Was ist Britney Spears?
Also wenn jemand diesen Film kennt und den Titel kennt, dann teilt mir das bitte mit, damit ich endlich zur Ruhe komme.
Ich habe ja jetzt nur die Hälfte mitbekommen, aber hast du denn auch gute Informationen geliefert?
Ich habe alles gesagt, was ich noch weiß.
Okay.
Aber das Cover war irgendwie so lila.
Ja. Ich habe dann zu sagen, dass THX, den wir in der letzten Folge besprochen haben, THX 1138, der Debütfilm von George Lucas, der ist auf Platz 27 unserer Charts gelandet und damit so im unteren Mittelfeld. Da habe ich mich gefragt,
wie viele Plätze hat es?
Eure Charts? Also wir sind jetzt bei Folge 39. Sowas um den Dreh. Wir haben mal zwei Filme, mal keinen Film besprochen bei verschiedenen Folgen. Also sowas um die 39 Folgen müssten es jetzt sein. So 40.
Ihr habt auch mal keinen Film besprochen bei Spätfilm.
Ja, es gab so einen den Kettenbrief. Muss man mal hier hören, Spätfilm, nicht? Dann weißt du es auch.
Ich schlafe immer ein, wenn ich das
ja, keine Ahnung, wir haben halt mal so ein Stöckchen zugeworfen bekommen, also Fragen von einem anderen Podcast, die haben wir dann beantwortet in einer Folge. Außerdem haben wir eine Folge zu dem letzten Star Wars Teaser gemacht, die ist, da haben wir ein Interview mit einer Expertin geführt, das solltest du dir wirklich anhören, die hat echt ausgepackt zu dem Film. Naja. Ich habe mich jedenfalls gefragt, wo wohl Gremlins 2 gelandet wäre in unserer Charts. Und da fiel mir wieder ein, habe ich eigentlich mal erzählt, wie ich damals Gremlins 2 im Kino gesehen habe?
Ich kenne die Geschichte.
Du kennst die Geschichte.
Ist aber heulend aus dem Kino gerannt.
Das muss ich jetzt rausschneiden, weil das ist auch so ein Running Gag von mir. Ich bin nicht heulend. Und wie es genau war, das erzähle ich mal ein andermal. Man sollte keine Podcasts mit Leuten aufnehmen, die einen schon das ganze Leben lang kennen. Aber wo wir schon von früher sprechen, Paula, erzähl uns doch mal dein Star Trek Background. Es geht ja heute irgendwie um Star Trek. Naja, also
das hier sind ist wir unsere... jetzt eigentlich schon in der Folge oder das ist immer noch Vorgeplänkel?
Das ist immer noch Vorgeplänkel.
Ach so.
Aber ich kann ja trotzdem schon mal sagen, wir sprechen heute einen Star Trek Film zu Ehren von Leonard Nimoy in Gedenken an sein Erbe. Der kürzlich
verstorben ist.
Genau. Hm. Und deswegen so, was hast du denn für eine Beziehung mit oder zu Star Trek? Matthias hat gerade uns über Skype
sich ausgezogen.
Offenbart, dass er unter seinem Pulli ein Spock-T-Shirt trägt.
Ach so, also gut, mein Background zu Star Trek ist, ich habe Raumschiff, Enterprise Next Generation genauer gesehen, Deep Space Nine, Voyager zweimal inzwischen, Next Generation wahrscheinlich auch, und gibt's noch was?
Nee. Es gibt noch diese, also es gibt natürlich die Original Series, dann gibt es diese.
Ja, die habe ich nicht gesehen und diese mit Captain Archer habe ich auch nicht so wirklich gesehen, also da nur so ein paar Folgen. Mhm. Und die Filme habe ich, glaube ich, alle gesehen.
Sind schon vier Staffeln oder
so? Nee, also Paula hat nur ein paar Folgen gesehen.
So, ja, okay.
Ja.
Und womit hast du angefangen? Was war so deine erste Star Trek Serie?
Das war Next Generation, weil das noch im ZDF lief, als ich ein Kind war.
Und was denn?
Und dann Voyager.
Voyager ist deine Lieblingsserie. Mhm. Aber ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Was wolltest du noch?
Nö. Genau, das wollte ich sagen.
Oh. Und
nein, das ist nicht meine Lieblingsserie. Deep Space Nine ist die beste.
Aber Voyager hast du so eine gewisse emotionale Verbindung zu. Wegen Captain Janeway.
Genau.
Ja, die ist schon cool. Mhm. Und Matthias, du? Was hast du?
Ich hab alles gesehen. Also alles. Angefangen mit Next Generation zusammen mit Herrn Brockmeier. Darf man deinen Nachnamen eigentlich sagen? Da muss ich rausschneiden.
Ja. Nee,
Next Generation. Dann kam ja irgendwann Deep Space Nine. Da habe ich dann das eigentlich auch komplett geguckt. Beziehungsweise, ich glaube, bis zur vierten Staffel oder so. Und dann immer mal wieder, als es kam, im Fernsehen. Und dann habe ich irgendwann vor 4-5 Jahren oder schon länger her einfach mal wieder alles geguckt. Mhm. Angefangen bei Next Generation von der ersten Staffel an. Dann Deep Space Nine komplett, dann Voyager komplett, dann diese Enterprise-Folgen mit Captain Archer auch komplett.
Oh,
Und dann die ganzen Filme auch. Also ich habe mal irgendwie ein Jahr lang quasi nur Star Trek geguckt im Internet.
Und was ist deine
Natürlich
Lieblingsserie?
legal, natürlich legal.
Natürlich legal.
So nostalgiemäßig natürlich Next Generation. Aber so von den Stories her und so von der Figurenentwicklung eigentlich Deep Space Nine. Wenn man mal von den ersten zwei Staffeln absieht. Ich finde, Deep Space Nine wird erst gut, wenn
Wenn die Thema
Sisko einen
da
Bart
kommen.
trägt. Also wenn, sobald Sisko einen Bart hat, wird es eigentlich gut. Vorher ist es ein, naja.
Du?
Ja, ich habe auch mit, genau wie ihr, mit Next Generation angefangen, indem ich da, als es auch damals noch im ZDF lief, und dann habe ich ja hier auch schon öfter rausposaunt, ich hatte dann kein Kabel, weswegen es bei mir irgendwie Next Generation lange nach den ersten beiden Staffeln einfach endet. So.
Richtig.
Weil dann lief es halt auf Sat.1 weiter, die Serie, und ich wusste einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Hab hier und da mal eine einzelne Folge gesehen. Ich weiß, das hat mich kirre gemacht. Ich hatte irgendwie eine Folge mal noch auf ZDF gesehen, glaube ich, die dann später auf Sat.1 wieder gesehen, und dann fehlte da eine Szene, an die ich mich erinnere, und ich dachte jahrelang, ich hätte mir diese Szene nur eingebildet, und habe sie dann später, als ich auf DVD geguckt habe, war halt die Szene wieder drin, und hatte halt Sat.1 einfach mal rausgeschnitten, ne, damit sie mehr Werbung bringen können. So vermute ich das nur heutzutage. Also, das hat mich voll wirr gemacht. Nee, und dann habe ich, als wir studiert haben in Aachen, gab es halt eine saucoole Videothek, und die hatten einfach alle Serien. Die Videoinsel gibt's leider
Du
nicht
darfst
mehr.
nicht vergessen, dass wir eine Zeit lang auch Star Trek Next Generation während der Zivi-Zeit aufgenommen haben und du hattest nur so eine
Ja, nee, das war,
Zimmerantenne.
nee, das war Voyager damals, weil da lief
War das
gerade,
Voyager?
genau, das kam noch
Okay.
davor, da lief gerade die letzte Staffel Voyager auf Sat.1. Aber stimmt, da lief auch nachmittags Next Generation, das haben wir auch aufgenommen.
Und
Und genau,
immer
ich
wenn
hatte.
jemand in,
Ja.
genau, immer wenn jemand in die Küche gegangen ist, war kurz das Bild grisselig. Das ist relativ oft passiert. Aber du hast die Bänder wahrscheinlich nicht mehr, aber.
Nee, wir haben letztens alle Videokassetten vor die Tür gestellt
Waren
zum
die dabei?
Verschenken. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe ewig nicht mehr reingeguckt, deswegen haben wir sie ja verschenkt. Nee, aber dann habe ich auch, also nochmal Next Generation, Deep Space Nine und Voyager geguckt, alleine erstmal ohne dich. Und war halt auch total geflasht von Deep Space Nine, weil es einfach krass ist, wie die mit dem Episodenprinzip aufhören dann irgendwann und halt lange Erzählbögen haben. Das ist schon so ein Vorgriff auf die Art und Weise, ja, wie heute Serien erzählt werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber so tief in meinem Herzen bleibe ich halt einfach großer Picard-Fan, und von daher ist schon meine Lieblingsserie noch Next Generation. Und dann habe ich mit dir nochmal Deep Space, nee, nochmal alle Serien,
Mir.
glaube ich, geguckt, mit Paula. Und am Ende nochmal, jetzt, als es auf Watch Ever gab, Voyager. Und einmal habe ich sogar versucht, die Original Series anzugucken. Die lief mal irgendwann auf Kabel 1, als ich dann später Kabel hatte. Aber
Aber.
ich bin nicht über die ersten paar Folgen hinausgekommen, weil mir das dann doch
Ja,
zu trashig war. Und
ja.
bei
Ja.
den Filmen habe ich auch nicht alle geguckt mehr. Also ich habe die Next Generation Filme alle gesehen, aber mir fehlt, ich glaube, der fünfte und der mit den Wahlen. Vierte und fünfte müssten mir fehlen. Die restlichen habe ich gesehen.
Nicht?
Der mit den Wahlen habe
Der
ich
mit
auch
den
nicht
Wahlen ist
gesehen.
voll super, wo sie in der Jetztzeit sind.
Ja,
Ist ziemlich lustig.
ich von vielen auch schon gehört, dass der echt lustig sein soll, aber kenne ich nicht. Nee, ja.
Ist auch von dem gleichen Regisseur übrigens, wenn ich mich recht erinnere, wie der Zorn des Khan,
Ich
aber du
glaube, der hat
weißt
das
gar nicht jetzt.
Drehbuch geschrieben, aber
Oder
dazu komme
so.
ich gleich noch zu, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt erstmal an, oder?
Jim, I think you better get down here.
Bones?
Better hurry.
Savick, take the con.
You'll flood the whole compartment.
He'll die. He's dead already.
It's too late.
Spock!
Ship out of danger.
Yes.
Don't grieve, Admiral. It is logical. The needs of the many outweigh
the needs of the few.
Or the one.
Spock.
I have been, and always shall be, your friend. Live long. Prosper.
Paula.
Hallo Daniel.
Hallo Matthias.
Hallo Daniel.
Hallo Matthias.
Hallo Paula.
Hallo liebe Zuhörer.
Und hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind heute hier, wie ich eben im Vorgeplänkel schon mal sagte, um Leonard Nimoy zu gedenken. Und das machen wir mit welchem Film, Paula?
Mit Der Zahn des Korn.
Bada.
Der Zorn des Khan.
Genau.
Der zweite Star Trek-Film.
Mhm. Ja, und gleich meine obligatorische Anfangsfrage. Wie fandst du den?
Gut.
Gut.
Und du?
Ich finde ihn ziemlich gut. Ja, er hat mir sehr gefallen. Ich kann verstehen, warum der oft auch als der Beste genannt wird. Und du, Matthias, wie gefällt er dir?
Mir hat er auch gefallen. Also ich habe mich natürlich auch vorinformiert. Und ja, mir hat er auch gefallen, vor allem deswegen, weil ich finde, dass er rein optisch schon sehr viel von Next Generation hat. Also allein schon wie das Raumschiff designed ist. Also sie müssen ja anscheinend die Enterprise, das ist ja die alte Enterprise, aber irgendwie müssen sie ja überarbeitet haben. Also in der Story auch. Also sie müssen ja
in der Story ist ja schon dadurch, dass sie so ein Schulschiff jetzt ist, deswegen.
Genau. Also es wurde wahrscheinlich ein neuer Innenarchitekt besorgt und er hat dann das neu eingerichtet und das ist schon alles so, geht schon in die Richtung von Next Generation, von dem neuen Raumschiff dann, der Enterprise, sag's mir, wie heißt sie dann?
D.
D, genau.
Wobei, also ich fand den halt irgendwie schon witzig, aber insgesamt dann doch so ein bisschen lame. Also gerade den Khan fand ich irgendwie gar nicht so brutal.
Ja, es ist halt schon alles ziemlich 80s, also auch wie die aussehen. Also das ist wirklich auch mit diesem offenen Hemd und dann, also muss man vielleicht schon mehr als ein Auge zudrücken, aber wie gesagt, der ist ja von 82 oder von 81? Von 82. 82. Ja, aber. Ja,
nee, warte, also das offene Hemd fand ich gar nicht so schlimm. Schlimmer war die Hose von Pille.
Ja, okay. Ne?
Die Hose, die war da echt krass.
In einer der ersten Szenen, als sie den Geburtstag feiern, also Admiral Kirks Geburtstag und der noch so die Hose noch so hochzieht. Das finde ich schon echt scharf.
Die hat vor allen Dingen so abgesetzte, also so farblich abgesetzte Beine vom Schritt so, sodass so aussieht, als würde eine Windel anhaben und sich so hochziehen. So.
Ja, aber eigentlich ist das so ein bisschen so ein Style, der an Cowboy-Hosen erinnert, weil ja. Die Cowboys, die hatten irgendwie so eigentlich nur so, wie so Schürzen nochmal über den Beinen. Ja,
halt, um die Hosen
also
vor
aus Leder.
Den, genau, beim Reiten zu schützen, damit die nicht abwetzen, ja. Die Jeans so.
Irgendwie so. So sah das aus.
Aber da muss ich, wenn ihr schon hier den Style kritisiert, dafür ist ja wohl die Brille saucool von Kirk.
Ja, ja.
Also, wenn man, das ist einfach, ich dachte, das ist so toll, immer diese Szenen, wenn er dann seine Brille rausholt. So. Am Anfang noch so voll schämt sich so und total versteckt macht das dann.
Und eigentlich sind diese Pumphosen von den Uniformen auch nicht schlecht.
Da habe ich jetzt gar nicht drauf. Und ich fand die Jacken cool mit diesem Schafwollkragen.
Ja, genau, die hatte Kirk sich so hochgeschlagen.
Ein, ne? So ein bisschen militaristischer.
Genau,
das angehaucht
war einfach. Auch sowas. Ja. Wir haben jetzt schon so viel rausgepackt. Also nicht sag, ich habe es noch nicht gesagt, oder? Ich fand ihn ziemlich gut, habe ich schon gesagt, oder? Genau. Genau, dann Matthias, dir gebührt als Gast die Ehre, die Handlung in 5 Sätzen zu fassen.
Okay, Weltraum. Kirk hat Probleme mit dem Altern. Kirk bekommt eine Brille. Khan ist sauer und Spock stirbt.
Nein!
Oh nein, wir haben gespoilert.
Ja, wir spoilern, ja. Das ist ungefähr.
Ohne Vorwarnung.
Das ist eine ähnlich gute Zusammenfassung von dir wie von, wie damals bei Jurassic Park. Genau, wir haben dich auch noch gar nicht vorgestellt. Das ist alles sehr konfus heute.
Brauchen wir nicht mehr.
Ja, Matthias war schon mal da in der Folge zu Jurassic Park. Die ist.
Was mich jetzt endgültig als Nerd outet, ich bei Jurassic Park und bei Star Trek 2 hier als Gast.
Ich glaube, da bestand nie eine Gefahr, dass irgendjemand dich als was anderes sah. Ich fange an mit Eckdaten. Die Regie zu dem Film führte Nicholas Meyer. Der hat vor dem Film erst nur einen einzigen gemacht, Time After Time von 1979, der auch so relativ angesehen wurde als Erstlingswerk. Dann, wie gesagt, 82 Wrath of Khan. Hat dann irgendwie in den 80ern noch so unbedeutende Filmchen gemacht. Volunteers ist einer von 85, The Deceivers 88, hat 91 Company Business gemacht und aber auch 91 dann nochmal Star Trek 6, das unentdeckte Land, von dem ich glaube, dass ich sagen würde, es ist der beste Film, ist jedenfalls der mir am besten gefällt.
Kannst du nochmal die Hand, ist es der letzte?
Genau, das ist der letzte, wo sie Frieden schließen mit den Klingonen und dann gibt es
vor Next so Generation, ne? Der ist genau, ein bisschen, genau. Ja, genau, so im das Geiste ist, der Grenzöffnung
auf zwischen jeden Fall.
Ost und West so ein bisschen. Ne?
Definitiver genau. Wendefilm, so. Ja.
Ja.
Also den fand ich super. Und ansonsten hat er aber auch sich sehr aufs Drehbuchschreiben konzentriert und hat unter anderem genau hier auch das Drehbuch zu Star Trek 4 geschrieben. Das ist der mit den Wahlen, nicht wahr? Genau. Das hattest du vorhin gesagt zu Summersby, das ist so eine romantische Tragödie, glaube ich, aus den 90ern mit Richard Gere und irgendwie Meg Ryan oder Jodie Foster oder irgend sowas, nicht? Und der menschliche Makel, da habe ich das Buch gelesen von Philip Roth.
Mhm. Ja.
Und den Film habe ich auch mal gesehen, aber den fand ich auch nicht so geil, obwohl hier Jack Nicholson oder Anthony Hopkins, ich weiß nicht, irgendeiner spielt mit. Irgendeiner
von denen. Die haben die gleiche deutsche Synchronstimme. Deswegen verwechselst du die wahrscheinlich immer.
Ja, wobei ich ja Jack Nicholson einfach super finde. Naja, ich glaube, es ist Anthony Hopkins.
Ja, ich glaube auch eher Anthony Hopkins. Okay, wir haben gerade über Anthony Hopkins, bla bla bla, jetzt machst du
einfach. Nee, nur wir hatten über Nicholas Meyer gesprochen. Und zwar hatte ich gerade die Eckdaten erzählt zu Der Zorn des Khan. Und da kann ich noch sagen, die Besetzung ist natürlich die Stammbesetzung der Enterprise. William Shatner als jetzt Admiral James T. Kirk. Leonard Nimoy als Captain Spock. DeForest Kelly als Dr. Leonard McCoy. James Doohan als Commander Montgomery Scott. George Takei als Lieutenant Commander Hikaru Sulu, Walter Koenig als Commander Pavel Chekhov, Nickel Nichols als Lieutenant Commander Nyota Uhura, Christy Alley ist jetzt neu als Lieutenant Savik, eine junge Vulkanierin. Ich glaube, es ist sogar das Debüt von Christy Alley. Und Ricardo Montalban spielt Khan Noonien Singh. Das hat er auch schon mal getan, eben in der Serie, der Originalserie. Der Film stand von 1982 und hatte ein Budget von 11 Millionen. Das war ziemlich gering. Das hängt mit dem ersten Film zusammen. Der hatte nämlich 35 Millionen gekostet und war jetzt zwar finanziell kein Flop, aber wurde halt so von der Kritik zerrissen, dass Paramount irgendwie nicht so gewillt war, da jetzt nochmal Unmengen an Kohle auf dieses angeblich oder vermeintlich verlorene Star Trek Projekt zu schmeißen. Und deswegen hatten sie das Budget so zusammengekürzt. Und das Genre ist ziemlich eindeutig Science Fiction.
Moment, also es knarzt wieder.
Du hörst uns jetzt knarzen?
Ja. Ja.
Okay, warte mal. Dann muss ich mal kurz. Okay.
Wo waren wir gerade?
Bei der Produktion. Also wir hatten jetzt diverse technische Probleme und haben jetzt umgestellt. Du solltest da auch nicht irgendwie dran rum. Der Sound dürfte sich jetzt anders anhören, auf jeden Fall. Wir waren jetzt bei der Produktion, wollte ich ein paar Sachen erzählen. Ich hatte schon angefangen damit, dass Star Trek 1 35 Millionen Budget hatte, aber zwar ein finanzieller Erfolg war, aber halt von der Kritik so sehr zerrissen wurde, dass Paramount nicht gewillt war, Star Trek 2 nochmal so ein hohes Budget zu geben. Deswegen hatten sie nur 11 Millionen und mussten die ganze Zeit mit dem knappen Budget auskommen. Außerdem war eine zweite Konsequenz von diesem Desaster des ersten Star Trek Films, dass Gene Roddenberry entlassen wurde.
Warum?
Wie ist das vorher möglich? Also welche Funktion hatte er denn vorher? War er Regisseur im ersten
Film? Nee, er war Produzent. Und sowas wie Showrunner, hatte halt einfach im Hintergrund die Fäden gezogen und hatte halt so die große Geschichte erzählt und so. Also nicht das Drehbuch selbst geschrieben, aber quasi so das Sagen gehabt, das Letztendliche. Und er wurde jetzt halt irgendwie degradiert als nur noch Berater oder so taucht er halt auf.
Genau.
Das ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, denn sein Plan für das Drehbuch von Star Trek 2 war, dass die Crew in die Vergangenheit reist, weil Klingonen die Ermordung von JFK verhindern wollen, was dann aber dazu führt, dass die irgendwie die Föderation nie gegründet wird oder sowas und deswegen Spock JFK erschießt. Das war die Idee von Gene Roddenberry für Star Trek 2.
Ich finde die gar nicht schlecht, die Idee.
Ich eigentlich jetzt auch
nicht. Ich schon wie, also vor allem, dass Spock JFK schießt, hört sich irgendwie echt strange an. So. Das hat so.
Wieso? Das wäre doch vielleicht einfach logisch.
Naja, wie dem auch sei. Und die Geschichte, dass er, genau, er wurde als Consultant behalten. Das Problem war aber, dass er halt total eingeschnappt war und die Produktion torpediert hat, wo er nur konnte. So weigerte er sich zum Beispiel direkt mit den Produzenten zu sprechen, sondern hat ihnen immer nur Memos geschickt, und zwar etliche jeden Tag, und hat ihnen dann immer seine Fachmeinung in diesen Memos mitgeteilt. Und neue Produzent war Harvey Bennett, und der hatte noch ein zweites Problem, nämlich dass Leonard Nimoy keinen Bock mehr hatte, Spock zu spielen.
Und er schaffte es, dann Spock Nimoy zu überreden, doch wieder Spock zu sein. Unter der Bedingung, dass halt Spock in diesem Film stirbt. Das war halt Nimoys so, ja okay, ich mach's noch einmal, aber...
Wirklich zum letzten
Mal. Genau, wirklich zum letzten Mal. Und jetzt bin ich tot und ich krieg noch irgendwie eine große Todesszene eingearbeitet. Und die ursprüngliche Skript sah dann auch vor, dass Spock schon in der ersten Hälfte des Films stirbt. Aber irgendjemand... Roddenberry leakte dann das Skript und die Fans liefen total amok und es gab halt einen riesen Shitstorm, damals noch natürlich ohne Internet, aber es gab halt irgendwie in Fanzeitschriften und Briefen und die demonstrierten und es gab Boykottaufrufe und es gab sogar Morddrohungen den Drehbuchautoren und Produzenten gegenüber und um dem ein Ende zu bereichen, streute dann Bennett das Gerücht, dass das Studio eingeknickt sei und Spocks Tod aus dem Skript gestrichen worden sei. Und zudem wurde dann diese Szene am Anfang mit dem Kobayashi Maru-Test eingefügt, sodass halt die dann im Kino dachten halt so, ah ja, okay, das ist jetzt, Spock ist gar nicht tot, es war nur ein... war nur in dieser Simulation. Bennett war es dann auch, der Nicholas Meyer an Bord holte als jungen Regisseur, der gar nicht mal so unähnlich ist wie jetzt J.J. Abrams bei dem Reboot. Nämlich hatte der mit Star Trek bis dato noch gar nicht so richtig viel am Hut gehabt und das Erste, was er halt auch mal machte, war das Skript komplett überarbeiten und dem Ganzen eben, was Matthias auch schon vorhin ansprachte, einen viel militärischeren und nautischeren Look zu geben. Also er hat eben diese Schlafanzüge als Uniform abgeschafft, sondern die haben jetzt relativ wie so Seefahrer Militäruniform an und so weiter und so fort. Dann wegen des knappen Budgets haben sie jede Menge Kulissen wiederverwendet. Und zwar sollte es zu dem Zeitpunkt eine zweite Serie geben, Star Trek Phase 2, aber die wohl konnte nicht finanziert werden und deren Kulissen, die aber schon teilweise gebaut wurden, zum Beispiel eine klingonische Brücke, die dann in den Torpedoraum der Enterprise umgebaut wurde. Die wurde wiederverwendet. Und das Raumlabor Regular One, was man da sieht, ist ein Modell, also das ist die Raumstation aus dem ersten Film, die sie einfach auf den Kopf gestellt haben, damit man sie nicht so schnell wiedererkennt. Aus Geldmangel haben sie auch die Brücke der Enterprise, sowohl die echte Enterprise-Brücke, die Brücke in dem Kobayashi-Maru-Test, als auch die Brücke der Reliant, ist immer die gleiche Brücke, die sie nur mal ein bisschen anders leicht gestaltet haben. So. Also alle Szenen im gleichen Set gedreht haben. Und dann zu guter Letzt haben sie auch noch so alles an Kulissen zusammengekarrt, was irgendwie auf dem Paramount-Gelände rumstand und nicht nied- und nagelfest war. Zum Beispiel ist die Skyline vor dem Fenster von Kirks Apartment am Anfang des Films stammt aus dem Film Flammen des Inferno.
Das ist ein See, ne?
Ja, man sieht so, ich glaube, es ist so die Frisco Bay und man sieht San Francisco und so, also das Meer also und die Stadt.
Ich meine, ich hätte da nur Natur gesehen.
Und ein Raumschiff aus dem Film Eroberung des Weltalls aus dem Jahr 1955 diente irgendwann mal als Sauerstofftank. Den habe ich jetzt aber nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Genau, schön war auch, Shatner mochte das Drehbuch von Meyer, also Meyer hatte das ja komplett überarbeitet und Shatner mochte das Drehbuch nicht, weil er die ganze Thematik mit Kirk ist jetzt alt, genau, fand der doof und hat halt zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass nicht ein einziges Mal das Alter von Kirk wirklich genannt wird. So. Also er hatte echte Komplexe, der Mann. Jedenfalls hat er irgendwie Meyer voll viel mit dem Ringen müssen.
Wie ist denn der eigentlich noch?
Hat er eigentlich damals, das würde mich mal interessieren, hat er einen Toupet getragen? Weil früher in den alten Folgen hat er ja einen Toupet getragen. Oder zumindest in den letzten Staffeln trug er ja einen Toupet.
Das wahrscheinlich dann immer noch, oder? Also ich habe keine Ahnung, ich weiß das noch von Sean Connery, dass der halt bei James Bond immer Toupet trug.
Shatner auch.
Der Shatner weiß nur mit dem Bauch einziehen.
Konsequent.
Ja, lebt er noch?
Der Shatner lebt noch, ja. Der hat auch irgendwie nochmal.
Der twittert auch ganz gerne.
Ja, genau.
Oha.
Naja, jedenfalls hat er halt irgendwie mit Meyer viel gerungen um kleine Details von dem Drehbuch und dann aber am Ende war er so begeistert von der letzten Drehbuchversion und hat das Meyer auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und die Aufnahme hat Meyer dann aufgehoben und jedes Mal, wenn Shatner dann während der Dreharbeiten wieder rumzickte, hat er die Kassette rausgeholt und ihm wieder vorgespielt, damit er nochmal hört, wie begeistert er war und damit das, damit er Ruhe gibt quasi. Schön ist auch, dass Shatner berühmt ist für sein Overacting und dass Meyer einen Trick anwendete, dass, um das zu verhindern, dass es zu sehr aus dem Ruder läuft. Und zwar hat er einfach von jedem Szene mit Kirk unglaublich viele Takes aufnehmen lassen, so lange bis Shatner müde wurde und keinen Bock mehr hatte. Und dann hat er den letzten Take genommen, weil dann war es gerade okay. So.
Das ist doch ein Gerücht.
Das war das heißt, ich würde gerne mal die anderen Versionen sehen.
Die von Shatner.
Ja.
Die Spezialeffekte machte George Lucas Firma Industrial Light and Magic und dieser Genesis-Effekt auf dem Computer gilt als die erste komplette CGI-Szene in einem Spielfilm und diese Szene wurde von einer Unterabteilung von Industrial Light and Magic gemacht, die sich später ausgründete und zu welcher Firma wurde, erratet ihr es?
Ja, ich weiß ja.
Pixar.
Hm?
Pixar?
Genau, Pixar wurde das später. Pixar hat die Szene gedreht. Ja, und das war's von mir zur Produktion.
Super.
Dann kommen wir doch mal zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film denn seine Geschichte?
Ja, sag du es uns doch. Vielleicht ist es nicht sogar mit Kirks Gedanken, also so ein bisschen, wie nennt man das? Also zumindest ist es jetzt in dem dritten Teil so, dass Kirk auf dem Off quasi so ein bisschen erinnernd an diese Einträge für das Captain's Log.
Dass er das so nacherzählt, jetzt, irgendwie aus seiner
Sicht? Ja, oder zumindest seine Gedanken irgendwie dem Publikum mitteilt. Ist es in dem Teil auch so?
So, nee, der Film fängt erstmal an mit Text so im 23. Jahrhundert. Das war auch so eine Idee von Meyer, um halt auch wieder ganz ähnlich wie Abrams halt irgendwie neue Fans zu gewinnen, die keine Ahnung von Star Trek haben. Er dachte irgendwie so an seinen Vater. Und die erste Einstellung ist dann halt, also wir steigen dann in diesen Kobayashi Maru Test an. Und dann die allererste Einstellung in dem Film ist auch sehr schön. Wir sehen nämlich auf so einem Computer die Form der Enterprise und davor so das Profil von Spock. Und es ist dann quasi, wollte halt auch Meyer so, dass man gleich so die beiden berühmtesten Bilder aus der Serie auf einen Blick hat, damit halt jeder sofort weiß, ah, das sind die komischen Spacken, die da in ihrem Entenraumschiff durchs Weltall fliegen. So. Nee, was ich aber eigentlich eben meinte mit, wie erzählt der Film seine Geschichte, war so, es gibt ja so verschiedene Themen, die in dem Film quasi angesprochen werden, ob euch da irgendwas aufgefallen ist.
Ja, einmal hattest du ja das Älterwerden schon erwähnt.
Mhm.
Ja. Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, worauf du hinaus willst.
Ja, das ist doch schon
was. Also, Freundschaft, Älterwerden, Freundschaft, also die Beziehung zwischen Spock und Kirk.
Ja.
Ja, also das Älterwerden ist ein ganz großes Thema.
Ja, und einfach auch das Gehabe von Kirk selbst. Ne? Dieses Draufgängerische von früher, dass er das jetzt so hinterfragt.
Ja. Ja, also Konsequenzen sind auch ein ganz großes Thema in dem Film. Einfach, dass sich Kirk seinen früheren Handlungen stellen muss. Das fängt halt schon an, Einfach damit, dass er ja hier Khan einfach auf diesem Planeten abgeladen hat und jetzt mit den Konsequenzen davon leben muss. Und führt sich dann weiter in diese Nebenhandlung, dass er ja offensichtlich auch einfach mal so einen Sohn gezeugt hat und sich dann nie wieder für ihn interessiert hat.
Nein, das stimmt ja nicht. Das wird ja erwähnt, dass die Mutter das nicht wollte. Genau. Weil sie Angst hatte, das dass der... Jetzt echt nicht vorwerfen, genau. Besitz. Also der hätte ja schon gerne gewollt.
Ja,
aber sie wollte nicht, dass der Sohn wie David irgendwie mit der Raumflotte durchs Weltall fliegt. Die wollte den bei sich haben.
Ja, okay, aber ich sag mal so, sie hat halt ihre Gründe auch so, weil Kirk jetzt halt auch nicht. Also würdest du Kirk als Vater haben wollen?
Ja. Der Schiff-Captain ist doch
cool. Ja, aber okay, also ich bin halt der Meinung, er ist kein zuverlässiger Vater. Aber ja. Nee, aber mit dem Älterwerden, das finde ich eigentlich auch ganz. Das finde ich halt einfach am coolsten inszeniert, so. Weil es fängt ja irgendwie so an, erstmal, so als Kirk das erste Mal auftritt, ist es halt so voll der mythische und große Auftritt, so. Gerade dieser Kobayashi Maru-Test ist zu Ende, so. Und die Mission, diese Simulation wird abgebrochen und öffnet sich so eine Tür hinter dem Hauptschirm, so. Der fährt quasi so zur Seite und er kommt dann halt so von hinten angestrahlt, so tritt er so aus dem Licht herein und.
Ja, das sind auch so Nebelschwaden.
Genau, das sind auch so.
Das, wo ich mich auch gefragt habe, wo die eigentlich
herkommen. Das ist der Rauch von dem Feuer. Von der Explosion. Auf, ja, genau, ja, die da
simuliert. Gibt es eigentlich, ist es überliefert, ob Picard den Test auch abgelegt hat?
Nee, das ich glaube, das wird auf alle Fälle irgendwann mal in Next Generation erwähnt, dieser Test, aber ich weiß es nicht, warum oder in welchem Zusammenhang. Aber der Text ist eh so ein kleines Plotloch, denn woher, also ich meine, das muss ich doch unter den Studenten rumsprechen, dass man den Test nicht lösen kann. Mhm. So, wieso ist denn die Frau so überrascht davon?
Ich glaube, so. Das wird ihnen nicht gesagt.
Ja, aber ich meine, das ist ja so.
Es gibt ja Kadetten, die das schon gemacht haben.
Die müssen das
ja
dann
irgendwie. Das wird halt nicht gesagt. Das wird einfach, ja, du hast jetzt, was weiß ich, bestanden oder nicht bestanden.
Ach so, die wissen, gesagt, die denken, die hätten einfach nicht bestanden.
Es geht ja nur darum, die Reaktion. Es wird ja nur getestet, wie sie reagieren, sozusagen.
Okay.
Hat sich das nicht umgesprochen, weil keiner weiß.
Okay, verstehe. Ja, das hatte ich nie irgendwie in Erwägung gezogen. Aber das klingt natürlich logisch, dass sie das uns als Zuschauer immer nur erzählen, dass der nicht zu bestehen ist, aber. Die,
ja, und Kirk gibt es ja dann auch irgendwann zu vor, wie heißt die Dame?
Lieutenant Savick.
Genau, vor Lieutenant Savick, dass er ja quasi betrogen hat.
Genau,
ich habe das übrigens gar nicht so richtig gecheckt, dass es eine Vulkanierin ist, weil die hat ja lange Haare. Die hat ja gar keine Vulkanierfrisur.
Achso, und die anderen haben aber eine Vulkanierfrisur.
Das ist auch ein Plotloch.
Ja, ich denke mal, das haben die sich damals noch nicht so überlegt. Ich meine, dieses ganze Design von den verschiedenen Außerirdischen hat sich ja dann auch nochmal verändert.
Also,
jetzt nicht so stark von diesem zweiten Film, aber wenn man allein die Klingonen vergleicht, wie sie in der ersten Serie aussehen und dann wie sie bei Next Generation aussehen, da gab es ja dann sogar mal irgendwie eine Folge, wo sie es dann irgendwie erklärt haben mit irgendeinem.
Im Deep Space Nine kommt es. Genau, das ist in Deep Space Nine die grandiose Folge. Das wird nicht erklärt, das ist das Geile. Das ist die grandiose Folge, wieder Ärger mit den Tribbles. Und zwar ist es so, dass sie ja dann, da reisen sie nämlich in die Vergangenheit und werden dann halt in so eine alte Original Series Folge, die Tribble Folge, reingeschnitten. Und dann sprechen halt Bashir und Dax und O'Brien, glaube ich, ist auch dabei, sprechen halt Worf drauf an, so, was denn da passiert ist, so, Mutationen, ein Virus, was auch immer, und Worf sagt nur, wir reden nicht darüber, und dann ist das Thema abgehakt, und das ist sehr, sehr schön. Aber das würde ich auch so sehen, die haben einfach das Design geändert, aber vielleicht sollten wir es nicht so voraussetzen, erklär mal kurz jemand, was dieser Kobayashi Maru-Test ist, so.
Okay, ja, das ist halt ein Test, den jeder Kadett der Sternflotte irgendwann mal machen muss. Und zwar kommandiert er ein Raumschiff und kommt dann in eine Situation, die unweigerlich zum zur Zerstörung des eigenen Raumschiffes führt. Also irgendwie ist das erstmal so ein Dilemma. Das geht darum, dass ein Raumschiff aus einer, wie heißt die Zone?
Neutralzone,
genau. Dass in der neutralen Zone ein Raumschiff ist, das um Hilfe ruft, und da sind irgendwie unheimlich viele Leute an Bord, und der Prüfling muss sich dann entscheiden zwischen den Gesetzen, dass man diese neutrale Zone eben nicht befliegen darf und da nicht eintreten darf, und seiner Verpflichtung, Leben zu retten. Mhm. So, und egal wie man sich entscheidet, es kommt immer dazu, dass das eigene Raumschiff halt zerstört wird. Und der Witz an der Geschichte ist, dass da die Sternflotte den Charakter des Prüflings testet und nicht seine Fähigkeit irgendwie.
Wie er halt mit ausweglosen Situationen umgeht. Ja, genau. Das soll so, wie er darauf
reagiert. Genau, das sagt er, es geht um darum, wie man mit dem Tod umgeht.
Ja, was dann auch schon wieder das ganze Thema des Films setzt, so, weil das ist ja dann auch quasi, das Ende ist ja wieder genau das Gleiche. Es ist wieder eine ausweglose Situation, wo dann im Endeffekt Spock sich opfern muss und es halt sonst keine Chance gibt. Also entweder muss Spock sterben oder die Enterprise ist quasi dann am Ende, oder irgendjemand muss sich halt opfern. So, das ist das gleiche Problem.
Existiert und der eine halt opfert sich für die vielen. Ja.
Genau. Aber also ich meine, es fängt halt mit einer ausweglosen Situation an, der Film, und endet damit wieder. Und dieses mit dem Tod konfrontiert werden, mit dem Älterwerden konfrontiert werden, ist halt dieses Leitmotiv, was halt die ganze Zeit dazwischen schwingt. Und das finde ich halt sehr schön, halt, wie ich eben sagte, so Kirk wird erstmal so als dieser Übercaptain eingeführt, so erst die Legende, die alle aus der Serie kennen, so, und was dann die komplette Exposition über passiert, ist, dass Kirk eigentlich konsequent demontiert wird, so. Wir kriegen halt mit, er ist jetzt irgendwie alt, er ist kein Captain mehr, er braucht jetzt eine Brille, er hat halt hier einen unehelichen Sohn, um den er sich nicht kümmert hat, aus welchen Gründen auch immer. Er hat hier da Stress mit dem Khan aus alten Tagen, weil offensichtlich hat er ja auch irgendwie der Sternenflotte nie erzählt, dass er da einfach den Typen abgesetzt hat, weil sonst wäre das andere Schiff ja nicht ins Orbit geflogen. So, weil späteren Serien hätte es dann immer da irgendwie so eine Warnboje gegeben, die einfach mal darauf hinweist, Achtung, hier ist irgendwie ein Massenmörder auf dem Planeten.
Nee, das war ja anders. Es war ja so, dass sie dachten, zumindest habe ich das so verstanden, dass der Planet vernichtet worden wäre. Und sie sind ja dann irgendwie auf einem anderen Planeten.
Ja, ja, aber dann müssen die Karten ganz schön schlecht sein von der Sternflotte, weil es war ja so, dass CT Alpha 5 und 6 war das, glaube ich, genau. Und sie haben nur 5 abgesetzt und 6 ist dann explodiert und hat 5 aus der Laufbahn geschleudert, deswegen hat sich noch das Klima so verschlechtert und so weiter und so fort. So, aber wenn du halt in dieses System reinfliegst, dann muss dir doch als erstes auffallen, dass da ein scheiß Planet fehlt. So, das ist schon entweder so ein Blottloch oder irgendwie Kirk hat das halt irgendwie, vielleicht hat er auch nicht so gut Logbuch geführt, so hat immer so, die Story hier mit dem komischen Typen, der die Menschheit ausrotten will, die
ja, aber da ist
so
ein sieht
bisschen
man
ja fishy, und dann, der setzt ja auch in der Folge noch so ein Crewmitglied, verbannt er nämlich gleich mit, weil die irgendwie sich in Dings verliebt hatte.
Ja, genau, die entscheidet sich aber, mit dem zu gehen.
Und auf jeden Fall, vielleicht wollte er die ganze Story lieber nicht so gerne der Sternflotte erzählen und hat es deswegen nicht weitergemeldet. Habe ich mir jetzt einfach mal so zusammengereimt, was halt auf alle Fälle auch so ein in dieses Thema mit den Fehlern der Vergangenheit, Konsequenzen, Älterwerden so zusammenspielt. Ja. Was? Bum, bum, bum. Genau, also das Ganze wird dann auch noch immer untermauert mit diesem, dass halt Spock eben, ich glaube, es ist A Tale of Two Cities geschenkt hat von Charles Dickens, ist das, glaube ich?
Ja, Charles
Dickens. Genau, Charles Dickens, Tale of Two Cities, woraus dann ja gleich am Anfang irgendwie zitiert wird, es war die beste aller Zeiten und die schlechteste aller Zeiten, und es immer wieder im Film auch so Zitaten daraus genannt werden, und ich glaube auch in Tale of Two Cities dieser Opfertod am Ende vorkommt, den dann auch Spock ja vornimmt. Du wolltest irgendwas sagen gerade.
Ich?
Ja. Dann wäre, also das ist so dieses das Kirk'sche Motiv, dann haben wir auf der anderen Seite bei Khan ein ganz klares Captain Ahab Motiv, der ist ja auch das die ganze Zeit am Zitieren.
Ja, das sieht man auch, als Chekhov und der andere, sein Chef, unten auf diesem CT5 in den alten Frachter Botany Bay reingehen. Das ist irgendwie so ein Bücherregal und eins der Bücher ist Moby Dick.
Mhm, genau. Und der hat auch teilweise Original-Lines aus dem Buch Moby Dick, werden dem in den Mund gelegt. Und es ist ja auch dann so, ich glaube, es ist sein Sohn.
Bestimmt oder auch, lasst sie Stahl fressen. Weil der sagt es und danach schießt er mit irgendwelchen Phaser, Laser, Photonenkanonen auf die Enterprise. Und ich auch dachte, wo ist denn jetzt der Stahl?
Kann sein, dass das auch ein Zitat ist.
Ja.
Aber vor allem sehr, sehr offensichtlich, weil es so, dass in einer Szene so irgendein Crewmitglied aus seiner Crew ihm sagt so, hier Alter, du hast jetzt ein Schiff, du bist von dem Planeten weg, du hast quasi schon gewonnen, lass uns doch hier jetzt mal den Kirk sein lassen, der kann es doch vor einem Arsch vorbeigehen, lass uns doch irgendwo anders unser Übermenschen-Ding durchziehen, so. Und dann aber Khan so, nein, und dann halt da so eine Rede aller Käpt'n Ahab schwingt, so dass Kirk unbedingt sterben muss, weil er ihn da persönlich gedemütigt hat. So. Und das ist auch so, er ist ja auch sehr auffällig, dass Khan den ganzen Film über einen Handschuh anbehält und Meyer, der Regisseur, hat das immer offen gelassen, so hat nie gesagt, so was es mit diesem Handschuh auf sich hat, aber man könnte das, finde ich, auch so als Metapher für das Holzbein von Captain Ahab sehen. So. Mm. Also im Gegensatz zu dem Holzbein hat er halt die ganze Zeit halt diesen metallenen Handschuh an.
Ja.
Oh. Was auch, was ganz lustig ist nochmal, was Maya gesagt hat, zu dem Khan läuft die ganze Zeit mit so einer nackten Brust rum und er ist halt auffällig muskulös und es gab dann halt irgendwie Gerüchte, dass das halt nur so eine Plastikprothese sei. Und,
in einer Szene sind da so Falten, da beugt er sich nach
vorne. Ah, siehst du, du hast schon gesehen. Mhm. Jedenfalls sagte Maya so, no, that's his real chest, he's one strong cookie. Der starke Keks.
Wie man so niedlich von diesem Kerl sprechen kann, ey.
Ja, und dann, wie gesagt, um jetzt den Bogen zu Star Trek 7 ist es dann ja, ne? Der erste neue
sozusagen. Ach so, ja.
Ja.
Das ist der dann mit Benedict Cumberbatch, ne?
Ja.
Was? Nee, also du meinst jetzt, wie 7, du meinst jetzt Star Trek.
Der
neue. Ist das 7 oder 8?
Nee, 7. Das ist viel später. Wir sind noch 6 ist, 7 ist ja schon Generations, deswegen habe ich das müsste jetzt 12 sein oder so, aber die haben mit Erzählung aufgehört. Das ist einfach Into Darkness, Star Trek Into Darkness.
Natürlich. Aber das ist dann auch der Khan.
Also ich habe
genau, das ist die, der referenziert ganz stark drauf. Haben wir auch mal eine Folge zugemacht. Das ist ja in dem Star Trek, in dem Reboot, ist ja einfach die Zeitlinie geändert worden. Und deswegen können sie die Geschichte halt einfach nochmal erzählen. Und da wird.
Hat er vielleicht Mr. Spock dann am Ende JFK erschossen?
Möglicherweise.
Ist mir auch aufgefallen, oder ich weiß nicht, ob das nur jetzt mir auffiel, ob das stimmt. Ich finde auch, dass das Brückendesign ist ja so eher hell gehalten in dem Zweier.
Ja?
Es geht so in diese, also weiß. Keine Ahnung, wird dann manchmal, wenn sie auf die Displays gucken, dann ist es so blau, aber. Das hat mich auch an den jüngsten neuen Star Trek-Film erinnert.
Das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung.
Von der Farbgebung her auf der Brücke. Also relativ hell. Im Gegensatz jetzt zu der Originalserie, wo das ja eher so bunt war.
Mhm.
Es kann sein, dass J.J. Abrams dann irgendwie da auf.
Ich glaube ganz stark, dass er sich daran orientiert hat, dass er das als Vorbild genommen hat. Ja. Aber wo wir gerade sind bei dem Look, das war halt auch so ein Anliegen von Meyer, dass er halt dem ganzen Film einen viel wirklichkeitsnäheren Look geben wollte, vor allen Dingen im Vergleich zu dem Vorgängerfilm, dass er eben und sich auch noch bewusst abheben wollte von Star Wars, weil wir dürfen das nicht vergessen, dass das halt gerade das große Ding war hier Anfang der 80er Jahre. Und Star Wars wird ja die Raumfahrt die ganze Zeit mit quasi Flugzeugen, vor allem den Kriegsflugzeugen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg so in Verbindung gesetzt. Und es gibt ja einfach auch ganz viele bildliche Zitate aus Kriegsfilmen, die nahelegen, dass halt diese Raumschiffe so ein Kriegsflugzeugdesign haben. Besonders so aus jetzt dem Star Wars 4, wo dann halt Luke und Han Solo da in diesen Kapseln am Rand sitzen und dann mit diesen Maschinengewehren auf die X-Wings, die TIE Fighter schießen. Das ist ja wie so ein großes, aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein großer Angriffsflugzeug der Alliierten, die ja auch solche Kapseln hatten, einfach an den Seiten, um ihre Flotten zu schützen. Und davon wollte er sich jetzt Meyer bewusst abheben und hat das Ganze viel mehr wie Seefahrt halt inszeniert, was einerseits halt, wie schon sagst du, mit den Uniformen sieht man das, dann hat er, habe ich auch irgendwo gelesen, dass dieser Showdown in diesem Nebel ist sehr stark so an das Boot orientiert, wo halt einfach die beiden Schiffe sich nie sehen so, und es ist halt wie so ein Unterwasserkampf, und wir haben auch so eine Akustik, die so ein bisschen an so U-Boote erinnert und so.
Auch die Sprache, die benutzen da so Begriffe wie in der Seefahrt.
Ja, und auch die Schiffe sind ja mehr wie
Schiffe.
Ja, mehr wie Schiffe, ne? Also die bewegen sich langsamer und sind größer, schwerfälliger.
Genau, und es wird. Das wird auch so im Innendesign wieder aufgegriffen, so zum Beispiel in der Wohnung von Kirk stehen lauter so Segelschiffmodelle und auch so Sextanten und so Geschichten rum, und es hängen so wie so Piratenpistolen an den Wänden und all so Geschichten. Und wiederum die Crew von Khan hat so voll den Seeräuber-Look. So. Man könnte auch sagen, es sind irgendwie Hippies, so, aber es könnten auch irgendwie wie Piraten laufen, die so ein bisschen rum. Also er hat das Ganze sehr nautisch angelegt. Und er sagt nämlich auch, dass das war mir bislang auch überhaupt gar kein Begriff, aber es gibt wohl so eine Romanreihe, Captain Horatio Hornblower von C.S. Forrester. Und das ist wohl irgendwie so ein Seekapitän der britischen Marine zu Napoleons Zeiten so. Und daran hat ihn halt irgendwie Captain Kirk so erinnert. Und deswegen hat er da dieses ganze Geschichte da gemacht. Was wollte ich sagen? Oder da wollte ich noch eine Sache zu sagen. Genau, die irgendwie in der Originalserie und auch noch in Star Trek 1 wurde nie so genau zwischen Sternenflotte und Föderation unterschieden, worauf halt hier jetzt Meyer so einen ganz großen Wert legt und dann ja auch immer irgendwie dem Sohn von Dr. Markus so Sätze in den Mund legt, so kein Bock auf Militär und die machen uns alles kaputt so, und die werden Genesis eh nur als Waffe einsetzen. Wobei das auch eins der größten Blottlöcher ist, dieser Dr. Markus, der sich die ganze Zeit aufregt, so, oh, Genesis, sie werden sie als Waffe einsetzen. Vielleicht hätte er es dann nicht in einen Torpedo einbauen sollen, wenn er Angst hat, dass er es als Waffe verwenden könnte. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, nicht unbedingt eine Rakete draus zu bauen. So.
Ja, aber das ist ja der Witz, dass sie das halt auf so einen Planeten schießen. Ja,
wie haben sie es in der Höhle gemacht?
Ja, da haben sie auch geschossen.
In die Höhle reingeschossen. Nein. Also, ich bin
vielleicht nicht überzeugt. Vielleicht mit einem kleineren Modell.
Wo ich gerade bei Plotlöchern sind, ein anderes Plotloch ist halt irgendwie, oder wird immer gesagt, dass halt irgendwie Khan erkennt ja Chekhov wieder, aber in der Originalserie taucht halt Chekhov nicht auf. So, es gibt halt keine On-Screen-Begegnung von Chekhov und Khan. Und das, aber meines Erachtens, das ist kein Plotloch, so, weil wir haben die Folge gesehen, Paula und ich, und Khan ist halt irgendwie so in der Erzählzeit mehrere Wochen oder so auf der Enterprise, so, und er kann halt einfach irgendwo Chekhov auf dem Gang über den Flur gelaufen sein und man hat es halt nicht gesehen. So.
Genau.
So.
Wie findet ihr die Szene, wo Kirk mit der Wissenschaftlerin versucht zu kommunizieren, und es geht darum, dass sie ihn fragen will, warum ob die Sternenflotte oder die Föderation die Sternenflotte jetzt quasi angeordnet hat, dass das Projekt überprüft wird. Sie haben aber keine richtige Verbindung, also sie haben ja diese Bildverbindung, aber sie können auch nur per Bild irgendwie miteinander kommunizieren. Sie können sich auch irgendwie Nachrichten schicken oder so, aber nein, sie können nur über Bild kommunizieren und da ist halt dann irgendwie die Verbindung schlecht, deswegen verstehen sie sich nicht. Das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen...
Ja, hätte man jemand ein Zettel mit Elling.
Man hätte ja auch eine Nachricht abschicken können, eine Textnachricht. Aber naja, das war in den 80ern.
Ja, es ist dieses Netzwerk und Kommunikation über Netzwerk bei Star Trek nie so ganz durchdacht. So, es ist uns auch bei Voyager wieder aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn dann die Crew von der Voyager Briefe bekommt, dann läuft halt Neelix durch die Gänge und verteilt so Pads, auf denen die Briefe sind, weil sie anscheinend kein WLAN haben an Bord. So, man kann zwar jederzeit und überall den Computer alles Mögliche fragen, aber dass man irgendwie die Briefe auf seinem Computer übertragen gibt, das geht nicht. Da muss der hässliche Talaxianer persönlich kommen und einem das Pad in die Hand drücken und klar machen, dass er den Brief auch schon gelesen hat.
Also bei Next Generation kriegt Picard ja auch immer verschiedene Pads oder verschiedene Sachen drauf. Jetzt könnte das nicht alles auf einem draufstehen oder so. Also naja, gut, aber das ist natürlich gesagt.
Und so 90% der Storylines rund um den Doktor in Voyager machen überhaupt keinen Sinn, wenn man einfach mal das Wort Backup in den Raum stellt. So. Weil es ist so, es ist voll oft so, dass irgendwie der Doktor in Gefahr ist, weil er sich gerade auf dem mobilen Emitter befindet und der dann für irgendwie defekt ist oder so. Und warum sollte man in dem Moment, wo man ihn halt auf dieses Gerät kopiert, dann sämtliche Daten aus der Datenbank rauslöschen? So, es ist so vollkommen sinnfrei. Da habe ich auch einen guten Tipp, Hörtipp, nämlich es gibt den Voyager Rewatch Podcast, der ist wirklich sehr hörenswert. Hörenswert. Die machen zu jeder Staffel eine Folge, werde ich hier verlinken.
Sehr gut. Was ich zu der zu dem Film zu sagen habe, ist, das hatte ich auch schon angefangen zu sagen, dass dieser Khan irgendwie so voll weichgespült ist, ja, also der wird so dargestellt als der Oberfiesling und wir haben auch die eine Szene, in der er merkwürdige Käferlarven in die Ohren von Chekhov und seinem Chef krabbeln lässt und irgendwann erfahren wir, dass er Wissenschaftler gefoltert und dann getötet hat. Aber irgendwie finde ich, dass der nicht so fies und überlegen rüberkommt, wie er es immer von sich behauptet. So, ja. Das fand ich halt so, also das hat den ganzen Film so
ein bisschen... Also er hebt einmal Chekhov an dem Henkel, ja, wo du selbst Wahnsinn, sagtest, der Henkel ist nur für die Szene an dem Anzug, hebt er den voll hoch und sagt, wie stark er ist.
Der Strong Cookie, aber ansonsten sieht man halt, also gut, wir haben dann irgendwie die Überreste von seiner Brutalität, aber man sieht es halt irgendwie nicht.
Ja, das ist auch so ein He-Man-Verschnitt, ich finde auch, er ist jetzt blonde Bösewichte, also das passt, finde ich, irgendwie nicht so zusammen. Also
dass der jetzt dann, blond dann, ist, finde ich... Gibt, also, ja. Der ist ja gar nicht blond, der ist ja ergraut. Also wir haben Folge der Serie hat er noch so braunes Haar. Da sieht er doch aus wie ein Indianer.
Ja, Indianer also ist er ja eigentlich.
Natürlich. Aber wisst ihr, was meine Lieblingsszene ist?
Nee, aber da wollte ich kurz noch was dazu sagen. Nämlich, ich finde es tatsächlich auch sehr merkwürdig, dass er zwar die ganze Zeit davon schwafelt, dass er einen überlegenen Intellekt hat, aber ständig in die Fallen von Kirk tappt. Also so richtig Knorke ist er nicht im Kopf.
Das überlegene Gene?
Nee, er spricht dauernd auch von seinem genetischen überlegenen Intellekt.
Genetischer Intellekt, ja.
Genetischer Intellekt und so Scheiße da redet. Aber so, dann haben wir uns auch sehr amüsiert über die Szene, wo er von Kirk die Pläne haben will von Genesis.
Ja, das ist meine Lieblingsszene.
Achso, genau, erzähl.
Genau, der gibt Kirk irgendwie eine Minute, in der er die Pläne irgendwie rüberladen, uploaden kann quasi, ja. Und Kirk meint ja, weil irgendwie die Systeme des Raumschiffs beschädigt sind, dauert es eben länger. Und die haben halt irgendwie über den Screen miteinander kommuniziert und der bleibt halt auch an, während Kirk da seinen Trick vorbereitet. Man sieht halt, wie Khan mit seinem ersten Offizier oder was
sich so zur Seite dreht und irgendwas betuschelt die ganze Zeit. Und jetzt dreht er sich zwischendurch immer um und meint, und Admiral Kirk, wie weit sind Sie? Der wiederum dreht sich immer um, um seine Brille aufzusetzen und mit seinen, mit Mr. Spock und Lieutenant Sevek irgendwas auszubaldobern. Und genau, immer wenn er sich wieder umdreht, zu Khan setzt er seine Brille auch wieder ab, um nicht zu zeigen, seine Schwäche nicht zu zeigen. Ja, das, also, das finde ich geil, wie diese beiden Teams sich da so beraten und sich die Rücken zu drehen.
Das hört natürlich auch keiner, was sie tuscheln.
Nee, nee. Ja, das würde ich echt gerne wissen, was eigentlich Khan mit seinem Kompagnon da bespricht die ganze Zeit, weil die da so wild gestikulieren.
Nee, das ist sehr schön. Das ist auch die erste Szene, wo Kirk seine Brille auspackt. Und es ist halt auch so, dass er dann vor Sarek... Das ist
ein schönes Etui auch.
Ja, ja, ein wunderschönes Etui. Ja, das ist ganz, 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 ganz großer Sport. Wir müssen auch hier auf den Tod von Spock zu sprechen kommen. Nicht?
Ja.
Es ist ja, du hast hier auch schon über Skype quasi den großen Satz geschrieben, Matthias. Möchtest du ihn nochmal sagen?
Das ist so, dass wohl viele.
The Needs.
Können wir das rausschneiden? Das, wie war's? Dass wohl viele.
Ich kenn's nur auf Englisch. Mehr, the Needs of the Many outweigh the Needs of the Few or the One.
Genau. Das sagt er.
Also, dass wohl viele steht über dem. Wohl weniger oder eines Einzelnen.
Genau.
Das ist jetzt in der deutschen Übersetzung.
Weil, ja, was ich halt auch schon, also es ist schon halt, naja, muss ich jetzt philosophisch klug scheißen, dass er halt dieses oder einem am Ende einfügt, ist halt so voll Banane, weil rein von der Logik her ist halt, schließt halt einige einen ein, so, also wenn das das Wohl der vielen, das Wohl einiger überschreitet, und es ist klar, dass er auch das Wohl von einem einzigen überschreitet. So, das heißt, der letzte Satz ist total redundant. So.
Und das hat er nur gemacht, um die epische Vorausdeutung noch offensichtlicher zu machen.
Holzhammer-Metapher. So. Ja. Und das Prinzip, was dahinter steht, ist natürlich der Utilitarismus, möchte ich auch nochmal kurz in den Raum werfen.
Vielen Dank.
Ein ethisches Prinzip. Und ich wollte eigentlich nachschauen, hab vergessen, ich glaube, Mill ist derjenige, der es sich ausgedacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Das werde ich im Blog nachreichen, auf jeden Was Fall. Von wem der Utilitarismus so. Im Original stand. Aber so, das ist vor allem in Amerika so ein ganz großes Ding. Da steht sogar das Streben nach Glück, was so ein Grundprinzip des Utilitarismus ist, steht sogar in der amerikanischen Verfassung drin. Nicht? Und ist ja auch so eine traditionelle Vorstellung von Demokratie, nicht? Wobei da möchte ich auch widersprechen, nämlich ich habe da eher einen von Karl Popper geprägten Demokratiebegriff, wonach Demokratie nicht das Mehrheitsprinzip ist, sondern die Möglichkeit des friedlichen Machtwechsels ist das Grundprinzip der Demokratie nach Karl Popper.
Mhm.
Und jetzt nur mal so klugscheißen. Habt ihr sonst noch was inhaltlich zum Film?
ja, ich muss den nochmal gucken, aber der erste muss richtig, richtig, richtig beschissen sein. Ich habe, glaube ich, erst einmal gesehen, also jetzt Star Trek, der Film.
Mhm.
Und also da muss ja irgendwas passiert sein. Also nachdem der Film rauskam und wahrscheinlich an den Kinokassen noch nicht mal so sehr gefloppt ist, weil die eben diese riesige Fanbasis hat, muss er ja, ich weiß nicht, du hast es ja schon erwähnt, dass er vor den Kritiken relativ zerrissen wurde. Ich erinnere mich, ich habe den vor Jahren mal gesehen und fand ihn relativ schlecht.
Mhm.
Sowohl tricktechnisch als auch storymäßig. Und da müssen sie sich ja irgendwie zusammengesetzt haben, beziehungsweise einfach gesagt, Gene ist draußen und wir drehen unseren eigenen Film. Und ich glaube, es geht auch um Gott und dann gibt es da so ein gottähnliches Wesen da und ich erinnere mich da nur ganz, ganz schemenhaft dran, das ist ganz schlecht.
Ja, yeah, auf jeden Fall, ich weiß es auch nicht. Ich hatte den sogar auch auf Video mal aufgenommen und ich habe den auch zweimal oder so, glaube ich, gesehen, aber der ist auch ziemlich
esoterisch.
Ja, ziemlich unerträglich, wollte ich sagen. Und zwar habe ich den halt so als ein Odyssey 2001 verarme in Erinnerung, so, wo ich halt irgendwie das Gefühl hatte, so, die fanden Odyssey 2001 geil und wollten auch sowas machen und konnten es halt nicht.
Ja, das kommt hin, glaube ich.
Haben es versucht, aber es nicht hingekriegt. So. Das war so der Eindruck, den ich von dem Film in Erinnerung habe. Hast du sonst noch was inhaltlich zum Film?
Nee, ich fand halt, der war relativ schnell vorbei. Ich bin jetzt auch ein bisschen, ich habe jetzt diesen Dreier jetzt irgendwie noch im Kopf.
Mhm. Den hast du hinterher noch geguckt?
Nee, den habe ich eben gerade. Ich habe den anderen gestern oder vorgestern geguckt und vorgestern und den jetzt gerade eben.
Mhm.
Der ist halt, ich finde ganz gut, weil ich finde das irgendwie, also ich finde diese Entwicklung, die, also ne, der wird ja dann praktisch wiedergeboren, Spock. Da gibt es dieses Thema dieser vulkanischen Pubertät, wo dann das Blut kocht. Das wird ja auch in ganz vielen. Also sowohl bei Next Generation, meine ich, aber vor allem auch bei
Voyager.
Bei Voyager wird das ja dann auch nochmal thematisiert. Mhm. Das ist ziemlich cool. Also, das mag ich einfach. Ich mag einfach die Story von dem Film. Mal abgesehen davon, dass die Kampfszenen. Die Special Effects total lächerlich sind. Naja. Er kämpft gegen einen Klingon auf dem Planeten und er gewinnt dann irgendwie, weil auf einmal mitten aus dem Boden kommt so ein riesiger Felsen raus. Es wird halt so ganz billig nach oben geschoben und der Klingone fällt dann von diesem unförmigen, klobigen Felsen einfach runter, wo man halt schon von Weitem sieht, dass es Pappmaché ist. Ich mir dann so denke, ist es dabei, haben die das wirklich damals angeguckt und gesagt, ja geil, das ist ein super Special Effect. Oder ist es einfach nur, weil wir das jetzt nach 30 oder 40 Jahren, in 30 Jahren, einfach nicht mehr cool finden können. Also das ist, ich finde, das beweist mal wieder, wie krass eigentlich Star Wars war, dass man sich die alten Filme eigentlich immer noch angucken kann. Klar sind auch da ein paar Kampfszenen ein bisschen lächerlich, aber es ist irgendwie ein Film, der funktioniert heute auch noch. Das ist halt bei Star Trek-Filmen, da muss man schon Star Trek, glaube ich, wirklich mögen, um jetzt noch unter heutigen Maßstäben zu irgendwie.
Star Trek 3 oder Star Trek 2?
Beide.
Ich finde Star Trek 2 jetzt, fand ich schon auch ganz okay, auch von der Inszenierung so. Also, sie haben halt. Sie haben das halt, ich finde, geschickt gemacht, so. Diese Weltraumschlachten haben sie halt. Durch entsprechende Schnitte und Kamerafahrten über die Modelle hinweg so. Klar, ich meine, ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie modernem CGI oder so, aber.
Nee, ich meinte gar nicht die Tricktechnik. Also das fand ich ja bei Star Trek immer, das ist ja immer relativ einfach gehalten, aber ich fand das, also jetzt mal von der Originalserie abgesehen, auch schon bei Next Generation eigentlich immer ziemlich cool. Ich finde, das geht auch nicht. Ich meine einfach jetzt so, Kampfszenen und halt speziell diese Szene auf diesem Planeten. Dieser Planet zerstört sich dann ja selbst, weil er so schnell altert, weil das Projekt ja gescheitert ist, weil es nicht funktioniert. Und dann kommen halt aus dem Boden, dann reißt immer der Boden aus, dann kommen dann so Flammen und dann, wie gesagt, kommen diese klobigen Steine, stoßen dann immer so an die Oberfläche und das sind immer so, wer kommt da drauf? Was ist das für eine Szene einfach?
Ja, okay.
Nee, also tricktechnisch finde ich, mag ich die Star Trek, auch die alten. Ich finde, das sieht einfach gut aus. Und auch zum Beispiel die Szenen, wo die aus dem Raumdock rausfliegen und so, das sieht cool aus. Also ich meine, wenn man sich überlegt, dass das irgendwie Anfang der 80er gedreht wurde.
Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt bedenkst, dass es wirklich alles nur Modelle sind, finde ich schon ziemlich cool. Ich finde es auch ziemlich cool, wie du halt so das erste Mal in dem Film die Enterprise siehst so und dann so eine Kamerafahrt und dann siehst du so auch so die Struktur aus den verschiedenen Metallplatten, aus denen sie so zusammengebaut wurde.
Das meinte ich überhaupt nicht. Ich meine eher diese Performance auf dem Planeten.
Das ist jetzt aber Star Trek 3, meinst du?
Ja, genau, Star Trek 3.
Ja, du kannst halt auch hier bei dem Film so eine gewisse einfach 80er Jahre Dynamik und so und von den Inszenierungen entspricht das auch nicht mehr so dem, was man heute machen würde. Was halt Paula schon sagte, dass halt irgendwie der Khan phasenweise ziemlich cheesy rüberkommt und der ganze Film halt auch irgendwie manchmal ein merkwürdiges Pacing hat. So.
Das heißt?
Dass halt manche Szenen halt irgendwie sehr, sehr lange sind, wie zum Beispiel dieser Showdown in diesen Nebeln, wo es halt irgendwie so, ich glaube, irgendwie so 5-mal gezeigt wird, wie sie sich nicht finden. So.
Ja,
und
ja.
Und dann andere Szenen wieder irgendwie überraschend kurz abgehandelt werden. So. Das würde man vielleicht wenn man einen Film heute hat, das ist ja auch nicht immer der Fall, vielleicht anders inszenieren ein bisschen. Aber insgesamt finde ich, ist der Film halt schon gut gealtert auch. So. Ich mag den und ich mag vor allen Dingen auch also was ich schon sagte, also ich finde diese Thematik, so vor allen Dingen dieses das Entmythifizieren des großen Kirks und dieses, er wird jetzt halt alt so, weil jeder Mensch wird alt, finde ich halt einfach ein cooles Thema und das finde ich halt sehr gut umgesetzt. So.
Ist aber eigentlich auch in Next Treffen der Generation,
ja, aber Treffen der
nochmal so ein bisschen angeschnitten, aber immer so in diesem Konkurrenzdenken, so der alte Kirk und der Picard und dann wird der Kirk so als der Draufgänger dargestellt.
Und Treffen
der ist ja eine Denker und weißt du,
Treffen der Generation ist halt auch echt schlecht, wenn man sich mal so ein bisschen von mit Abstand und ohne den Fanboy im Hintergrund anschaut, ist es halt echt irgendwie ja, ich kann ja so, auch so eine schöne Videokritik von Confused Matthew, der den Film halt auch abgrundtief hasst und der einem sehr ausführlich erklärt, warum der Film richtig schlecht ist. Und der sagt ganz zu Recht, es ist im Grunde nicht mehr als eine Next Generation Folge, so, aber kein Kinofilm. So. Und das
ist ein billiger Plot mit jemandem, der super viel Macht hat, der hat eine super Kanone und irgendwie, also ja, es ist.
Ja, ich meine, es ist allein schon so, dass Kirk und Picard können überall in der Zeit hingehen, wenn sie den Nexus verlassen. Und was machen sie? Sie gehen 5 Minuten, bevor die Bombe explodiert auf diesem Planeten, anstatt mal irgendwie so 20 Jahre in die Vergangenheit zu gehen und überhaupt zu verhindern, dass das alles entsteht. So. Also, das ist schon ziemlich hanebüchend alles.
Was kam danach? Danach kam dann schon...
First Contact kam dann schon.
Ja, das ist ja eigentlich mein Lieblings-Star Trek-Film.
Ja. Ja, der hat auch so ein paar Schwächen.
Also, wenn man jetzt...
Also ich meine, die Borg-Queen, die ist schon echt problematisch.
Ist das mit diesem Flughörnchen?
Nee, das ist der nächste. Das ist der Aufstand.
Der Aufstand, okay.
Der ist auch ziemlich schlecht.
Der hat seine Höhen und Tiefen. Was ich richtig schlecht finde, ist halt der letzte, dieser...
das hat mit schlimm mit Data, aber...
Was?
Ich finde das ganz schlimm, das Ende von Data.
Nein, das ist quasi Datas Story-Arc ist damit abgeschlossen, weil Datas Heldenreise war die ganze Zeit menschlich zu werden und zum Menschsein gehört halt der Tod. So. Und natürlich
ja, genau, aber dann dieser neue Data, das noch mit reingebracht
hat. Ja, das ist Hollywood, das ist scheiße. Ja. Die Hoffnung, dass es doch noch irgendwie weitergehen könnte, dass sie vielleicht doch noch einen Film finanziert bekommen, so. So, nee. Ich habe hier noch ein paar Zitate und Referenzen aus Star Trek 2, der Zorn des Khan. Ich sagte ja schon, also erstmal natürlich das Genesis-Projekt, referenziert die Bibel, nicht? Und das Buch Genesis, wo Gott die Welt erschafft. Der hält ja auch irgendwie Pille, eine sehr ausufernde Rede, wie schlimm das ist, dass jetzt...
Das habe ich auch nicht kapiert, warum der dann so sauer auf Spock wird.
Ja, weil Spock halt, das ist halt auch schon so ein Klassiker aus der Serie, dass halt Pille immer der Emotionale ist und Spock der Logische. So. Und
ja, aber das hält ja, also erzählt, jetzt ja auch langsam so ein, mal wissen.
Ja, natürlich.
Ja, es geht ja auch ein bisschen so um die Verantwortung der Wissenschaft, ne? Atombombenmäßig. Man entwickelt was anfänglich vielleicht gar nicht als Waffe gedacht war, aber dann sozusagen von bösen Menschen missbraucht werden kann.
Ja, das sagt ja David, ne? Sohn sagt das ja auch schon.
Ja, wobei ich das relativ plakativ und oberflächlich finde, auch jetzt sowohl David halt, sagte ich schon so, bau es halt nicht in einen scheiß Torpedo, wenn du nicht willst, dass es als Waffe verwendet wird. Und auch dieser Dialog von Pille, ja, der Mensch spielt sich auf wie Gott und Spock dann halt so, ja, entstehen und vergehen gehört halt zum Universum dazu. So, what's the big deal? Und ich finde das Argument halt ziemlich Logisch. Anyway, genau, neben den Büchern, was du schon sagtest, Moby Dick, steht außerdem noch Paradise Lost und King Lear in dem Regal von Kahn, in dem Bücherregal. Charles Dickens, A Tale of Two Cities, hatte ich schon erwähnt. Und Das Boot hatte ich auch schon erwähnt. Und Horatio Hornblower. Eigentlich hatte ich alles schon erwähnt. Ich brauche die ganzen Zitate nicht nochmal in einen eigenen Blog packen.
Ja, dann wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal über Mr. Spock zu reden.
Das war genau.
Leonard Nimoy, oder ich meine,
das ist der
für
Grund.
Ihn machen wir doch diese Sendung. Ne?
Dann erzähl mal.
Ja, ich fange mal an mit der Lobhudelei. Ja. Mhm. Und zwar finde ich, dass er von den wenigen Vulkaniern, die da noch eine Rolle spielen im Star Trek-Universum, also den Individuen der Vulkanier, dass er da tatsächlich der mit dem interessantesten und ausgeprägtesten Charakter ist, so, weil irgendwie so diese Grundidee, also klar, die sind ja immer total durch ihre Logik und Leidenschaftslosigkeit sind die ja nun mal total geglättet. Aber, Gott, jetzt habe ich irgendwie gerade, kann es gerade nicht rund machen. Also ich kenne halt noch Tuvok und T'Pol und die sind halt total blass. Ja, und der Mr. Spock, der hat irgendwie noch so, wie so einen eigenen, der hat irgendwie mehr Persönlichkeit einfach.
Ja, wurde ja auch noch diese einfach reingeschrieben mit diesem Halbvulkanier, dass er halt irgendwie noch irgendwie was Menschliches auch in sich hat, aber sich entscheidet halt, diese vulkanische Art zu leben und
also ich finde, er spielt, oder Leonard Nimoy spielt halt den Vulkanier doch irgendwie noch so ein bisschen lebendiger und die anderen, die man dann halt noch sieht, die versuchen wahrscheinlich nur Mr. Spock so ein nachzuahmen, aber sind halt irgendwie nur so ein langweiliger Abklatsch. Also keiner ist irgendwie wirklich so witzig.
Ich mag Tuvok, aber trotzdem sehe ich stark ein, dass auch Spock besser ist.
Ja.
No. Und T'Pol finde ich auch immer lächerlich mit ihren Luftballonbrüsten. Die ist auch nur als... Die ist überhaupt... Also... Das ist...
Ja, ich meine, die brauchen auch Einschaltquote.
Ja... Also, das wurde halt auch...
Zeitpunkt hat ja niemand mehr die Serie geguckt.
Das wurde halt auch echt von Serie zu Serie schlimmer bei Star Trek. So, es war irgendwie bei das fing bei Deep Space Nine an irgendwie so, dass sie irgendwie halt mit Jadzia irgendwie so eine, keine Ahnung, hübsche Frau drin hatten für die
Quoten. Ja, es fing ja an eigentlich mit Constance
Troy. Constance Troy, ja, vielleicht schon mit Uhura. Aber
stimmt.
Ja, da andererseits ist ja dann auch wieder seltsam emanzipativ Star Trek, dass sie dann da mit Uhura den ersten interracial Kiss hatten mit zwischen Uhura und Kirk.
Das ist auch für die Quote.
Nee, eben nicht. Die haben sich zum ersten Mal schwarz und weiß geküsst, so im Fernsehen. Das war voll der Skandal.
Ja,
so.
Eben, aber das macht ja auch
Quote. Ja, okay, natürlich. Das gibt Presse auf jeden Fall. Ja, ich finde vor allen Dingen, Leonard Nimoy ist halt vor allen Dingen auch voll mit dieser Rolle verwoben. So, ich habe überhaupt, also ich habe den nochmal in Dings gesehen. Ach, wie hieß die Serie?
Ah, es gibt so eine Agentenserie oder sowas.
Ja, genau. Das ist meines Gleiche wie du.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum er eigentlich aus der Serie ausscheiden wollte. Ich glaube, er hatte auch zur damaligen Zeit, aber da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Ist ein Alkoholproblem. Und hat sich daran gestört, dass er eben ja immer nur Mr. Spock ist. Und hatte wohl das Bedürfnis, halt auch mal andere Rollen zu spielen und wollte wahrscheinlich jetzt irgendwie seiner Serienfigur da so ein Ende setzen. Aber, und das wird der Daniel uns dann wahrscheinlich erklären können, weil er ist ja super informiert, er hat sich ja dann wohl überzeugen lassen, weil er ist ja im dritten Teil zurückgekehrt und er hat ja diese Rolle sozusagen bis zu dem 9 Star Trek, was weiß ich, 12, ja nicht abgelegt. Weil da tritt er ja auch auf, oder?
Ja, nee, genau. Also es ist, wie du sagst eigentlich quasi, er hat halt während der Dreharbeiten so viel Spaß an dem Film gehabt, dass er dann sich während der Dreharbeiten umentschied und sagt, er will weiter den Spock drehen, woraufhin sie das Drehbuch nochmal umschrieben und dann halt auch deine Beobachtung, dass ursprünglich sollte halt einfach der Torpedo so in der Atmosphäre verglühen, so dass halt als Schluss ist mit Spock und sie dann halt am Ende nochmal dann dieses Bild einfügten, wie dann der Torpedo auf der Planetenoberfläche liegt, um halt sich die Option offen zu halten, ihn im nächsten Teil zurückzubringen, dass er dann halt irgendwie mit Tralala, Projekt Genesis, wie sie es dann halt auch gemacht haben, dann dadurch wieder zurückkommt. Warte mal kurz, ich hatte jetzt noch...
Ich habe noch mal eine Frage an
dich. Nee, jetzt mal. Die Serie, in der ich ihn gesehen habe, das wollte ich nur gerade nachreichen, war Fringe, Grenzfälle des FBI von 2009 bis 2012. Außerdem darf man nie vergessen, dass Leonard Nimoy den tollen Song gesungen hat. Bilbo Baggins, den ich auch unbedingt verlinken muss, weil das ist unglaublich, wenn Mr. Spock ein Lied über Bilbo Baggins singt und das Lied ist so trashig und 70er-Jahre mäßig.
Wann hat er das gesungen? Wann hat er den gesungen?
So irgendwann in den 70ern, glaube ich.
Okay.
Aber du wolltest gerade noch was fragen.
Der Vater, der Sarek heißt er, ne? Spocks Vater. Ist das der gleiche dann auch in den 90ern oder Ende der 80ern bei Next Generation der gleiche Schauspieler?
Ich weiß nicht, wann der das erste Mal auftaucht. Man.
Auch in so einer Doppelfolge von...
Also ich kenne ihn aus Next Generation, aber
genau.
Wann taucht der irgendwie in den Filmen oder in den Serien schon mal auf?
Nee, der taucht ja in der Serie auf, der Vater von Spock. Als Botschafter Sarek und so heißt auch die Folge.
Ja, yeah, das sage ich ja. Ich kenne die.
Jetzt hier in dem Film?
Hm?
Ist das der gleiche Schauspieler wie
in Star Trek 2 taucht er nicht auf. Das verwechselst du gerade wahrscheinlich wieder mit Star Trek 3.
Ach so. Okay,
nee, aber ich glaube schon. Ich glaube, ja. Es ist der gleiche Schauspieler, soweit ich weiß.
Ja.
Sonst noch was zu Spock? Außer das. Also, ich meine, es ist.
Es ist interessant, aber ich weiß darüber zu wenig. Das Verhältnis zwischen Shatner und Nimoy, die konnten sich ja während der Originalserie erstmal nicht gut leiden, aber wir sind ja dann irgendwie spätestens, als sie die Filme gedreht wurden, sind ja auch wirklich Freunde geworden, also jetzt privat sozusagen. Mhm. Und ich glaube, Shatners damalige Frau hatte Probleme, also war tablettensüchtig und Spock, Leonard Nimoy hatte ja Erfahrung mit Alkohol. Er hat, glaube ich, so ein bisschen seiner Frau auch geholfen und beigestanden. Und ich glaube, die haben sich dann so eher nach der Serie angefreundet.
Mhm.
Weil während der Serie waren sie eher so Konkurrenten, beziehungsweise ich stelle mir das eher so vor, dass Shatner einfach so voll die Diva war und irgendwie den ganzen Ruhm für sich haben wollte und das irgendwie nicht so akzeptieren konnte. Das ist dann später erst dazu kam, dass sie sich angefreundet haben. Und tragisch ist ja auch, dass quasi bei der, das hat er ja auch getwittert, Shatner, dass bei der Beerdigung von Leonard Nimoy er ja nicht konnte, weil er da auf so einer Benefizgala war. Und er die nicht absagen wollte, nicht absagen konnte. Und es traurig war, dass er da nicht zur Beerdigung gehen konnte von Leonard Nimoy.
Das war auch ein moralisches Dilemma.
Ja, das ist wirklich.
Da schließt sich der Boden wieder. Der Bogen, nicht der Boden. Ich hatte auch mal sowas gehört von wegen, dass die später Freunde geworden sind erst. Aber es kriegt die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Ich wollte noch ein paar Sachen zur Rezeption von Star Trek 2 erzählen.
Mhm.
Der Film kam ziemlich gut an, also er machte einen ordentlichen Erfolg und hatte ordentliche Kritiken, besonders halt im Vergleich mit Star Trek 1 wurde er sehr gelobt. Er gilt heute als das erste Reboot der des Franchises und vor allen Dingen hatte er halt einen enormen Einfluss auf das Star Trek-Universum dahingehend, dass sich besonders die Spielfilme ab dem Moment immer wieder damit messen mussten und es auch immer wieder damit geworben wurde, halt, oh, der neue Villain ist so gut wie Khan und keine Ahnung, wir haben so einen guten Plot, so gut gab es das nie wieder seit Khan und das Ganze gipfelt ja quasi jetzt im letzten J.J. Abrams-Film, wo es halt einfach dann gar nicht mehr irgendwie versucht, einen Villain wie Khan zu schaffen, sondern er nimmt halt einfach Khan nochmal so.
Ja, aber der ist halt voll bedrohlich und böse, finde ich.
Ja, das ist aber wahrscheinlich dann auch, da haben wir eben mal zu kurz aus dem Raum was drüber gesprochen, so vielleicht ein bisschen so der Sand der Zeit, der auf diesem 80er, also das ist halt so ein bisschen die 80er-Jahre Inszenierung, dem so ein bisschen die Bedrohlichkeit nimmt. Das ist nicht, das ist halt so ein bisschen manchmal so das Pacing fehlt und vielleicht auch so ein bisschen bei dem Khan so, ja, keine Ahnung, das Overacting oder halt das ein bisschen angestaubt auf uns wirkt heute, wie der schauspielt.
Ich musste gerade an die Szene denken, wie Khan sich da irgendwie auszieht. In diesem Container. Also Chekhov und Telek sind auf diesem Planeten, gehen dann in dieses abgestürzte Raumschiff, das denen als Wohnung dient, diesen Übermenschen da. Ja, gerade sind die drin, gehen wieder raus, dann stehen diese genetisch perfektionierten Leute alle in Sandschutzklamotten da. Dann sind sie wieder drin im Container. Alle sind schon ausgezogen in ihrer normalen Kleidung, ja. Nur Khan nicht. Der steht davor und zieht sich ganz langsam aus. Und alle beobachten ihn dabei, wie er die Maske abnimmt und einen Handschuh auszieht.
Ja, ja.
Ja, das ist halt zu inszenieren.
Also jedenfalls spielte der Film 97 Millionen ein, damit also fast das Zehnfache oder zumindest das Neunfache von dem, was er gekostet hat. Also war ein enormer Erfolg. 2002 erschien eine Director's Cut Edition DVD. Ich weiß gar nicht, welche ich hier habe. Haben wir die?
Liegt da vorne, gell?
Ich weiß nicht, ob wir die Director's Cut oder den Kino-Cut haben. Und er wurde auch in etlichen Filmen zitiert und referenziert. Beispielsweise in Batman und Robin, Godzilla, South Park, Futurama, mehrfach in Futurama, in X-Men 2, in Simpsons, Kill Bill 1 natürlich, damit fängt Kill Bill 1 ja an. Revenge is a dish best served cold. Family Guy, Sopranos, Veronica Mars, Big Bang Theory, Ich einfach unverbesserlich, Community, Transformers 3, Suits und The Walking Dead ist so eine kleine Auswahl von Filmen und Serien, die einfach den Film auf verschiedene Art und Weise zitiert haben. Noch Fragen?
Ja, es wäre jetzt schön, wenn du von den ganzen Serien die Folgen wüsstest und genau die Szenen mir erklären könntest, wo der zitiert wird. Aber das wird wahrscheinlich
zum Beispiel, ich kann es dir tatsächlich machen, aber ich haue es einfach in den Blog, weil das ja dann doch ein bisschen langatmig ist, oder? Weil ich kann dir aber zum Beispiel mal sagen, ich weiß, dass du die Serie guckst, The Walking Dead, in der Folge What Lies Ahead wird The Needs of the Many versus The Needs of the Few zitiert.
Ah, okay. Ja.
Und bei Ich unverbesserlich?
Achso, genau. Crew, der Protagonist, der will ja den Mond schrumpfen, also will ja klauen und dafür schrumpfen. Und der Effekt, der benutzt wird, um den Mond zu schrumpfen, ist der Genesis-Effekt, den wir in dieser Computeranimation haben.
Oh.
Und es würde garantiert von der Bild-Zeitung auch schon mal die Schlagzeile benutzt, der Zorn des Khan, als es um Oliver Khan ging. Da wusste man nicht.
Ja.
Irgendein lustiger Schreiberling der Bild-Zeitung oder einer anderen Zeitung das mal verwendet hat.
Jetzt wird mir das erste Mal klar. Eine frühere Freundin von mir hat irgendwie mal bei einem Mallorca-Urlaub in so einem Souvenirshop ein Deutschland-Trikot gesehen, wo auf dem Kahn falsch geschrieben war mit KH. Okay. Vielleicht war das auch eine Referenz, das war aber kein Druckfehler.
Ah, vielleicht ein Easter Egg.
Ja.
Ja, ja. Ich denke, uns bleibt nur noch dem Film eine Note zu geben.
Oh,
wir haben ja immer eine Skala von 1 bis 100 Punkten, auf dem wir den Film bewerten müssen. Soll ich dir, Matthias, nochmal schnell sagen, was du Jurassic Park gegeben hast, damit ja, du das vergleichen kannst? Warte, muss ich kurz sagen. In der Zwischenzeit kannst du doch schon mal eine Note geben, Paula.
Also er ist auf keinen Fall besser als die Ritter der Kokosnuss. Aber ich gebe ihm 60 Punkte.
Oha. Der kriegt er. Okay, ich habe aber. Na, ich weiß gar nicht, so richtig viel. Da habe ich den Ritter der Kokosnuss auch nicht gegeben. Aber. Warte mal, erstmal. Dem Matthias die wichtige Info. Wenn ich sie finde. Spielberg, hier. Matthias, du hast Jurassic Park 85 Punkte gegeben.
Ach du Scheiße.
Ich gebe der Zahn des Kahn. Dem Zahn des Kahn? Nein, dem Zorn des Oliver. Olivers Zorn gebe ich 76 Punkte.
Ollis Wut.
Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich ihn übersehe. Ich würde ihm 73 Punkte.
Okay.
Also auf jeden Fall über 70.
Ja,
das ziehe ich den voll runter.
Ist schon so ein Film im 70er Bereich, finde ich. Also ich bleib dabei, ich finde es einfach sehr schön, diesen Charakterbogen von Kirk, finde ich auch. Das habe ich gar nicht erwähnt. Am Anfang fühlt er sich ja auch alt und dann am Ende ist auch wieder so ein bisschen Holzhammer-Metapher, nachdem er dieses Abenteuer erlebt hat und fühlt er sich dann doch wieder jung, sagt er dann nochmal. Ist so vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, auch so, hätte er vielleicht jetzt nicht mehr sagen müssen, haben wir ja dann auch sehen können, dass er dadurch, dass er halt jetzt wieder aktiv ist, quasi, dass das verjüngenden Einfluss auf ihn hat. Aber ich mag das auf jeden Fall insgesamt.
Ja, und er ist ja dann auch Admiral, das ist ja auch noch ein Thema. Das wird ja auch noch in anderen Star Trek Folgen, sag ich mal, von der Serie auch teilweise aufgegriffen. Gibt es nicht auch Folgen von Star Trek Next Generation, wo dann. Nee, schneid das da mal raus, das stimmt nämlich nicht. Aber dass die dann quasi im Rang aufgestiegen sind.
Nee, es gibt.
Aber Picard wird ja nie Admiral, von daher, nee, das kann man nicht vergleichen. Nee. Also ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass jetzt irgendjemand sozusagen zum Admiral befördert wird und eigentlich darauf keinen Bock hat. Ne, dass da quasi die Beförderung zum Admiral immer bedeutet, so, okay, du bist eigentlich alt, brauchst kein Schiff mehr, kommandieren, was macht ein Admiral? Der kommandiert ja kein Schiff mehr.
Der sitzt rum und wird Chef. Das ist ein Bürojob auf jeden Fall.
Ja, also das ist ja dann sozusagen eine Degradierung für jemanden wie Picard oder Kirk, die wollen ja eigentlich kein Admiral werden, die wollen ja ein Schiff kommandieren.
Mhm. Jetzt mal, also dann halt auch die Hauptrolle in einer Star Trek-Serie verlieren, nicht?
Richtig.
Okay, ich denke, das war's von uns, oder?
Ja.
Ihr könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt natürlich uns auf den sozialen Netzwerken teilen und anderen Leuten erzählen, wie super wir sind. Besonders viel und bringt uns das, wenn ihr das bei iTunes macht und uns da Sterne oder Rezensionen schreibt, weil irgendwie gibt es da so einen coolen Algorithmus, dass wir dann bei iTunes irgendwo empfohlen werden und ganz viele neue Hörerinnen und Hörer gewinnen. Außerdem, wenn ihr uns ganz toll findet, könnt ihr uns auch flattern oder sonst irgendwie was spenden, aber das könnt ihr selbst machen, da wollen wir gar nicht weiter drum betteln. Stattdessen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr einen Kommentar schreibt bei uns im Blog, so dass wir wissen, dass wir nicht in den leeren Raum reden. Ihr könntet ja zum Beispiel schreiben, was eure Erfahrungen mit Star Trek sind oder wie ihr Leonard Nimoy findet.
Ja, und wie der Film mit der Atombombe im Flugzeug heißt.
Das sowieso. Auf jeden Fall danke, dass ihr hier ein bisschen ausgehalten habt und freut euch auch auf die nächste Folge Spätfilm.
Und ich danke doch noch Matthias
für sehr gerne, ne, ich danke euch
fürs Mitreden.
Ja, war sehr schön.
Gerne, sehr gerne wieder.
Gerne wieder, ja.
Genau.
Okay, und dann macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Man hört sich.
Diese Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von
the flame. Come on, hear me cry. I'm wild about that.